Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 67. Pip, in 10 Jahren wird es da noch Führerscheine geben?
Das ist eine gute Frage. Ich habe das halt früh getwittert. Ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gestolpert bin. Ich habe irgendwo eine Statistik gesehen, dass die... Wie kam ich denn da drauf? Achso, jetzt weiß ich wieder. Es ging um die Digitalisierung des im Morgenmagazin kam, glaube ich, ein Bericht über die Digitalisierung der Fahrschulen. Und dann dachte ich, wenn jetzt alle Leute ihre Autos verkaufen oder also gar keins erst erwerben oder die Autos selber fahren, dann braucht man ja eigentlich keinen Führerschein mehr. Beziehungsweise ist das die Frage, ob man trotzdem Führerschein braucht. Das wäre dann aber komisch, weil wenn du dich dann hinten in ein autonomes Auto reinsetzen darfst, also sagen wir mal, Uber wird autonom fahren, du darfst dich hinten ohne Führerschein reinsetzen, weil es ja wie ein Taxi ist, du darfst dich vorne aber nicht reinsetzen, weil es dein eigenes Auto ist, das erscheint eigentlich nicht sinnvoll. So, das heißt, eigentlich gibt es keinen Grund mehr für Fahrschüler und dann eigentlich auch nicht mehr für Fahrlehrer. Und es gibt aber noch 50.000 oder so 44.000 in Deutschland davon. Deren Zukunft ist relativ ungewiss. Worüber reden wir denn heute noch so?
Wir haben heute eine ganze Menge Hörerfragen. Und zwar eine Firma schaust du dir an. Wir besprechen TAM, wie man den Total Addressable Market berechnet und bewerten ein kleines E-Commerce-Unternehmen von der Seite. Und dann, Gratulation, Sea hat am Montag Earnings delivered und richtig delivered, und vielleicht geben wir noch einen kleinen Ausblick, was diese Woche noch so earningsmäßig da ist.
Okay. Hast du noch eine Überraschungsfrage?
Ja, letzte Woche habe ich gelernt, dass wenn eine Firma, die an der Börse gelistet ist, privat geht, dass es dann so einen 40% Pop gibt. Nun hast du mir das erklärt nach dem Pop. Hast du auch irgendwas vor dem Pop?
Ja, wenn man das wüsste, beziehungsweise manchmal weiß ich das ja, aber dann darf ich es niemandem sagen. Du möchtest jetzt wissen, was der nächste Übernahmekandidat ist?
Wenn du unendlich viel Geld hättest und irgendwie so ein bisschen mehr Macht als so einen kleinen Podcast hättest, was würdest du private nehmen?
Das ist ja noch schwerer als die Ursprungsfrage. Was würde ich private nehmen? Mit einer 40% Prämie?
Puh. Ich will die 40% Prämie.
Dann muss ich Agora private nehmen, damit du da mal auf den grünen Zweig kommst.
Da würden bald 40% nicht mehr reichen.
Ich glaube, die beste Chance, also es gibt bestimmt verschiedene Kandidaten. Eine gute Wahrscheinlichkeit hat, glaube ich, Deliveroo. Du weißt, was die machen, ne? Das ist Food Delivery, bisschen ja, Groceries. Genau. UK, Irland und ein paar andere Märkte.
Ach, wieso die? Da gibt es auch Tausende.
Also A.
Oder ein paar große.
Die haben eine schöne Größe, sind 7 Milliarden schwer. Also mit dem Aufschlag dann knapp 10 Milliarden. Sehr umkämpfter Markt. Sind auch im Grocery. Also sie haben eigentlich, wenn du so willst, gute Assets, weil sie haben eine Rider-Flotte. Also das Personal ist ja unheimlich schwer zu finden. Und wie ich darauf komme, wir hatten letztes Mal über Delivery Hero geredet. Und die haben ja einen 5%, glaube ich, Stake in Deliveroo erworben. Und ich glaube, Niklas Östberg, der CEO, wurde dazu befragt, hat sich relativ bedeckt gehalten, hat nur im weitesten Sinne gesagt, dass er sie für unterbewertet hält und dass es aber auch vielleicht strategisches Interesse gäbe, aber zu dem könnte er dann nichts sagen. Was kann da jetzt passieren? Also die könnten, also vielleicht sind sie einfach unterbewertet. Gut, das heißt, dann siehst du die 40% auch über die Zeit, wahrscheinlich, wenn die Bewertung sich angleicht. Und wenn man die jetzt vergleicht mit Delivery Hero, Grubhub, also Just Eat Takeaway, oder DoorDash, dann sind die tatsächlich relativ günstig. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wie man jeweils Revenue verbucht und so, aber von denen sind die eher günstig bewertet. So. Und dann, wenn die zu günstig bewertet sind, dann kommt eben entweder so ein Taking Private, also dass ein PE die von der Börse kauft, in Frage, oder ein Takeover durch einen Konkurrenten, also dass einer die kauft, zum Beispiel DoorDash, oder du hast einfach eine gute Rendite über die Zeit. So. Szenario 2, warum die das gemacht haben, Delivery Hero selber, will die selber kaufen und baut eine erste Position auf, dann hättest du irgendwann dein Übernahmeangebot. Das kann er natürlich unmöglich bestätigen, weil das in dem Fall dumm wäre, seine Pläne zu sharen. Aber die 5% werden öffentlich, weil man es anmelden muss, sobald man mehr als 5% an der Company besitzt.
Aber hätte er das dann nicht irgendwie über irgendein anderes Konstrukt gekauft?
Das kannst du nicht so einfach verschleiern, befürchte ich. Das würde man per Gesetz, wenn nicht, kannst du einfach unendlich viele Schachtel-Companies dazwischen. Das wird schon so gemacht sein, das Gesetz, dass das nicht möglich ist. Also, dass alle konsolidierten Companies dabei sind und so weiter. Oder er weiß oder glaubt oder ist überzeugt, dass jemand anders das kaufen würde. und will es entweder blockieren, indem er Anteile daran erwirbt, oder glaubt, dass er sie dann zumindest sehr teuer weitergeben könnte. Und theoretisch, Amazon verpasst das Delivery Game relativ stark. Und die können das auch so. Und Amazon hat auch schon ein Stake in Deliveroo. Die haben sich pre-IPO noch eingekauft schnell. Die brauchen eigentlich Last Mile Delivery, sonst verlieren sie irgendwann die Kundenbeziehungen auf der letzten Meile. DoorDash hat Wachstumsprobleme in den USA und muss international wachsen. Greift wahrscheinlich nach verschiedenen Alternativen, um das zu tun. Deliveroo kaufen wäre eine. DoorDash ist 60 Milliarden wert, also könnte wäre eine 14-prozentige Verwässerung, wenn sie die für 10 Milliarden übernehmen. Just Eat Takeaway ist zu klein, die sind selber nur 18 Milliarden wert, das wäre teuer. Uber Eats prügelt sich brutal in UK, England mit Deliveroo. GoPuff braucht irgendwann jemand, der die Expansion macht nach Europa für sie. Und im Moment findest du ja kein Personal mehr. Also die Rider sind alle weg, die kannst du eventuell noch importieren, aber die Growth Expansion Executives sind alle gerade unter Vertrag oder haben alle gerade gewechselt. Das heißt.
Und die Rider sind festangestellt?
Bei Deliveroo nicht. Nee. In England wurde gerade bestätigt, nach meiner letzten Information, dass die nicht als Employees gelten, was gut ist für Deliveroo. Deliveroo wächst mit 100%. Pro Order machen sie zweimal so viel Geld wie Delivery Hero, weil sie also viel UK-Business haben und weniger in Emerging Markets. Verlieren nur 25 Cent pro Order auf Adjusted EBITDA Logik, was eigentlich ganz gut ist. Beziehungsweise UK Ireland verdient sogar 89 Cent pro Order nach H1, also erstes Halbjahrzahlen. Man sieht, dass ein Operating Leverage entsteht, also dass das gut profitabel sein können, was man bei Delivery Hero ja noch nicht so gut sieht. Haben ihre Guidance verbessert, also ihren Outlook. Von daher, da saß jetzt, was man denen so anlastet, ist, dass sie in keinem Markt wirklich groß sind oder sagen, der dominierende Player ist, sondern sie haben überall in den Märkten auch noch Just Eat oder Uber Eats mit drin, die rumstänkern. Aber trotzdem sehen die Zahlen ganz gut aus.
Hast du Liquidität? Bist du reingegangen?
Nö, aber ich würde überlegen, mal sagen, eine spekulative Position. Es geht ja um deine Opportunity. Also ich bin noch nicht investiert, ja. Wenn nicht, würde ich das disclosen. Aber ich sage, es kann sein, sagen, wenn ich jetzt irgendwie zu viel Geld hätte oder mit meinem so einem kleinen Spieltrading-Konto die nächste Aktie suche, mit der ich zocken könnte, dann wäre das vielleicht eine Option, die ich spielen würde. Aber es ist hochriskant, kann auch sein, sozusagen die werden Legislative ändert die Einstufung der Rider, die müssen die fest anstellen, dann wird das ganze Modell deutlich schwerer. Kann auch passieren. Aber das ist am ehesten, wo ich glaube, dass das eine Company ist, die in den nächsten 18 Monaten Übernahmeangebot bekommt. So.
Das finde ich gut. Für mich ist es nicht die richtige Company. Ich möchte so einen Fahrraddienstleister nicht haben.
Bitte?
Ja, nee. Ich finde, also A, ich mag kein schlechtes, also kein...
Du möchtest lieber chinesische Spyware wieder haben, oder? Das, da kann ich
nicht so gut recherchieren. Und B, die also weder die Restaurants noch die Fahrradfahrer verdienen daran, von daher nicht meine Aktie. Wieso? Nichtsdestotrotz, glaube ich.
Verdienen die Restaurants nicht daran?
Welche Restaurants reden gut über die Lieferservice?
Weiß nicht. Na gut, also du schätzt meine Arbeit nicht. Dann, wenn ich mal wieder über eine stolpere, wo ich dir sichere, 40, und das ist natürlich nicht sicher. Aber, ja. Aber wir können es zum Prediction genau. Aufnehmen. Na, bis Ende 2021 kriegt Deliveroo ein Übernahmeangebot.
Ah, okay. Das
Alternativ verdoppelt
und
oder erreicht eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Pfund.
Ist notiert und hier jetzt der Disclaimer.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidung zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikoposition der Hörer nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer euren eigenen Research machen und selbstständige Entscheidungen treffen. Solltet ihr dann aufgrund der Informationen im Podcast handeln, habt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
Bitte lest nochmal den Disclaimer auf doppelgänger.io/disclaimer. Dann diese Woche kam in den News, Mike Burry wettet gegen Katie Woods. Kann man da mitwetten?
Wenn du möchtest, gern. Also Mike Burry ist der legendäre Hedgefund-Manager, der die Real Estate oder Housing-Bubble in den USA vorhergesehen hat und relativ energisch dagegen gewettet hat, sich damit fast ruiniert hat, am Ende unheimlich viel Geld gemacht hat. Beschrieben in dem Film The Big Short, hat da ein gutes Händchen gehabt. wettet jetzt neben Tesla gegen ARK, was insofern neu ist, dass jemand, wobei es gibt inzwischen viele Shortseller, die die ARK-Fonds tatsächlich nutzen, um gegen den Markt zu wetten. Also ARK ist der ETF, oder so, wogegen er wettet, ist ARK, also der Haupt-ETF von Cathie Wood, einer inzwischen legendären ETF-Managerin oder Fondsmanagerin aus den USA, die unheimlich viel Erfolg hat, indem sie auf Company, schnell wachsende Companies, Momentum-Stocks mit großen Märkten wettet. Das ist so ein bisschen das Deathmatch jetzt der zwei Legenden. Auf wen würdest du setzen?
Ja, wahrscheinlich eher auf Mike. Mhm. Auf der anderen Seite kann so jemand, also gibt es Leute, die zweimal richtig lagen?
Ja, das ist halt nicht, wird nicht wahrscheinlicher. Das ist, es gibt diese ganzen Noel Robini und so, alle, die einmal so eine Krise, eine Blase voraus, also es gibt ja unheimlich viele Crash-Propheten, ne? Die sagen immer jedes Jahr wieder, es kommt ein Crash und irgendwann hast du recht. So, aber dass das Leute, und ich meine, Mike Burry war eigentlich auch zu früh dran, ne? Also der hat ja erstmal unheimlich, wäre der zwei Jahre später eingestiegen oder sagen, hätte er zwei Jahre später gegen die Housing Bubble gewettet, hätte er sich deutlich mehr graue Haare gespart und viel Geld, noch mehr Geld gewonnen. Also vom Timing war der gut, aber auch nicht perfekt. Aber es gibt tatsächlich nicht viele, die so eine Blase zweimal gut voraussagen. Beziehungsweise wenn, dann sind es die, die es jedes Jahr voraussagen und dann eben zweimal in 20 Jahren recht haben. Aber
und was sind seine Annahmen?
Ich sag dir mal die Holding, also die Top 10 Aktien in ARK, das ist sozusagen dieser ETF.
Ich weiß, dass Robinhood viel drin ist, ich weiß, dass Coinbase viel drin ist, Tesla ist viel
Coinbase
drin.
Coinbase ist 5%, Tesla 10,4%, ja.
Palantir ist drin.
Ja, aber nicht groß, nicht in Top 10. Teladoc, das ist auch im BIT Global, glaube ich, noch relativ stark wird. Also sie haben eh eine starke Bedeckung. Roku, Internetfernsehen oder Over-the-Top-Fernsehen. Coinbase, Unity Software, Zoom Video, Square, Shopify, Twilio und Spotify. Also sogenannte...
Okay, der wettet gegen mich.
Kann man so sagen. Also es sind Momentum-Stocks, die unheimlich stark gelaufen sind, aber auch einfach extreme Bewertung erreicht haben. Mit der Ausnahme von Coinbase, würde ich sagen. Da ist sozusagen eher die Volatilität oder das Risiko, das Problem. Die Bewertung finde ich da einigermaßen fair. Und dagegen wettet er... Warum? Du hast gefragt, warum er das macht oder was die Hypothese ist.
Ja,
also das hat er nicht geäußert, sondern der muss das auch nur aus regulatorischen Gründen disclosen. Ansonsten würde man das als Shortseller wahrscheinlich auch gar nicht sagen, unbedingt in der Situation. Ich denke, einerseits kannst du sagen, dass wenn ein Crash kommt, dann sind das wahrscheinlich die Titel, die am meisten verlieren. Deswegen nutze ich die ja teilweise auch zum Shorten, die einzelnen Titel da draus, weil ich denke, die würden am meisten runterkommen, wenn es crasht, weil die stärkste Überbewertung haben. Das ist eine Möglichkeit, sozusagen, dass das nur glaubt, dass wenn ein Crash kommt, dieser ETF, was ja nichts anderes als ein kleiner Teilindex ist, deutlich stärker verliert als Nasdaq und S&P, weil er ja auch in der Vergangenheit deutlich stärker gewonnen hat. Das erschien ja sinnvoll. Die andere Lösung, und die wäre schlauer, ist, dass er ein sozusagen asymmetrisches Risk-Return-Verhältnis sieht. Das soll heißen, der macht das über Put-Optionen, das hat er oder wurde öffentlich. Die Put-Optionen beinhalten im Preis eigentlich schon die Volatilität, also wie stark das schwankt, die Restlaufzeit oder den Zeitpunkt, der Ausübungszeitpunkt der Optionen und eben irgendwie den Hebel da drauf. Und was er vielleicht glaubt, ist, dass eine Sache, die besonders ist an dem ARK-ETFs, ist, dass er teilweise so hohe Positionen in den einzelnen Aktien hält, dass würde man die auf einmal verkaufen wollen, man davon ausgeht, dass das Handelsvolumen eines Tages dafür nicht ausreicht. Das heißt, um auszusteigen bei einem Panikverkauf, also du hast eine Bubble, der Markt verliert 20, dann durch so ein Event wie, I don't know, Krieg oder Mega-Inflation oder was auch immer, verliert der Markt über Nacht 20% oder 12%. Es entsteht eine Panik, dann könnte wahrscheinlich Cathie Wood einige der Positionen nicht schnell genug liquidieren, beziehungsweise würde der Kurs besonders stark fallen. Und im extremsten Fall, sozusagen, dass es nicht genug Handelsvolumen gibt, könnte der Kurs des ETFs die Net Asset Values und den Net Asset Value des ETFs unterschreiten. Das heißt, dass die Summe, also der ETF ist ja eine Summe der einzelnen Aktien, die da drin sind. Die könnte auf einmal niedriger sein als die, also sagen, der Kurs des ETFs könnte niedriger sein als die Summe aller Aktien. Sozusagen, weil Anleger ganz schnell raus wollen, aber der Markt nicht genug Liquidität bietet, um die Aktien zu verkaufen. In dem Fall würde der ETF quasi schneller sinken als der Markt sogar. Durch die Panik und weil, du musst dir das so vorstellen, wie ein Raum, wo nur eine Ausgangstür ist, nämlich die Liquidität oder die Anzahl der Käufer, die jetzt kaufen wollen, wenn der Markt einbricht. Und wenn diese Tür zu eng ist und zu viele Leute raus wollen aus diesem ETF, dann passen die nicht alle durch die Tür und dadurch sinkt der Kurs noch schneller als der des Marktes. Und das wiederum ist vielleicht im Optionspreis nicht berücksichtigt, weil das ein Szenario ist, was der Markt nicht vorhersieht oder nicht einpreist in die Option, sondern der preist halt ein, dass die Optionen auf den, dass der ETF so schnell fällt wie der Gesamtmarkt oder die einzelnen Titel. Und wenn der ETF schneller fällt, dann könnte das sein, dass es zu einer Arbitragemöglichkeit quasi bekommt. Das heißt, er kann diese Absicherung gegen den Markt günstiger kaufen und er glaubt, dass im Fall eines Crashes sozusagen eine extra Rendite passiert, falls der Markt illiquide wird. Das könnte ich mir vorstellen, dass das dahinter steckt, warum er genau diesen von, ist er vielleicht auch ein bisschen zu kompliziert gedacht. Vielleicht ist es einfach nur, weil er glaubt, da sind die unter anderem durch Cathie Wood overhypten Aktien drin.
Oder er wollte einfach mal wieder ein bisschen PR machen.
Das kann auch sein, ja.
Weil so richtig, also stand da 40 Millionen oder sowas? Oder so richtig groß? Also
es waren ein paar tausend Kontrakte, aber ich weiß nicht, was die Höhe war. Aber es war im Millionenbereich, würde schon sein. Und tatsächlich hat sich im Q2 der seitwärts bewegt, bestenfalls der, also year to date, seit Jahresanfang ist er 5% im Plus.
Gut, ja, also so ungefähr, wie es bei dir und bei mir aussieht, seit Jahresanfang.
Etwas schlechter als bei mir, aber nicht wesentlich schlechter. Zumindest hat er noch kein Geld verloren mit der Wette, außer den Zeitwert der Optionen eventuell. Aber vielleicht wird es noch aufgedeckt. Wahrscheinlich werden wir es nicht sehen, weil der Crash nicht kommt, das billige Geld die Märkte weiter antreibt. Ich glaube, wir haben wieder Rekordkurse bei S&P und DAX gesehen, irgendwie in den letzten Tagen. Von daher muss er wirklich Glück haben, ja.
Sag mal, mit Fraser Pairing hast du dich viel beschäftigt, als du dich so mit Wirecard beschäftigt hast oder eher nicht?
Ich folgte ihm schon relativ lange auf Twitter. Das ist ein legendärer Shortseller, der gegen Wirecard gewettet hat.
Gegen was hat der noch so gewettet?
Kränke Leasing.
Ja, der hat jetzt die Tage, ich habe das mitgekriegt über unsere Discord-Community, hat er sich wohl geäußert, dass er jetzt in Deutschland etwas gefunden hat, was noch krasser wäre als Wirecard.
Er sagt wörtlich, es ist 3,5-mal größerer Fraud als bei Wirecard. Und darauf haben Leute irgendwie mit Umsatz und Marktkapitalisierung angefangen rumzurechnen. Aber er hat dann dementiert, dass es dabei um die Marktkapitalisierung ginge, weil das wäre sozusagen schwer. Dann käme nur noch Allianz oder sowas oder Siemens in Frage, wenn es in Deutschland sein soll und 3-mal so groß wie Wirecard. Er meint aber, das bezieht sich auf den Ausmaß des Frauds. Ich weiß nicht, wie man da auf den Wert von 3,5 kommt oder wie das zu berechnen ist, aber ja.
Ich habe mich in der Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich mir am Wochenende die Folgen von dem...
Musst du selber lachen, gehört.
Ich vergleich's mir. Also es gibt einen Podcast, der heißt Wirecard 1,9 Milliarden Lügen. Das allerkrasseste in diesem Podcast, also der Podcast ist grandios gemacht.
Spotify Original mit der Süddeutschen Zeitung oder produziert von der Süddeutschen Zeitung. Mhm.
Genau, beide zusammen und wirklich super und natürlich erzählen die nichts Neues, was du nicht weißt.
Doch. Ich habe was gesagt, soll ich dir sagen, was ich gelernt habe? Und zwar, dass Wirecard damals auch durch einen Reverse-Merger an die Börse gegangen ist. Das kann sein, dass ich mal wusste, aber das hatte ich vergessen und ist mir da wieder. Ich habe erst die ersten 3 Folgen gehört, aber die sind auch durch den Vorläufer eines Specs quasi an die Börse gekommen.
Mein absolutes Highlight ist, wie die Wirtschaftsprüfer dann auf die Philippinen geflogen werden und dann in irgendwelche Bankfilialen, die 1,9 Milliarden sucht. Also das kann doch wirklich nicht wahr sein.
Das wird in der RTL-Doku, nicht Doku, in dem RTL-Film, glaube ich, auch. Hast du den gesehen? Da wird es auch sehr humoresk dargestellt, wie die in irgendeiner Hinterhofstube in den Philippinen stehen und das Geld suchen bei so einem zwielichtigen Vermittler da.
Also unfassbar. Unfassbar, als ob du irgendwie deine geklaute Rolex kaufen würdest oder verkaufen müsstest oder was auch immer. Also wirklich, grandios, sehr zu empfehlen. wer sich da nochmal mit auseinandersetzen möchte. Und wenn man das hört, kann man sich kaum vorstellen, dass noch mehr betrogen wird.
Und dass man das aktiv von, ich glaube, Hongkong oder Singapur nach Philippinen verlegt hat, das Geld, auf irgendwie Geheiß von Marsalek. Das fand ich auch überraschend, dass da im Aufsichtsrat niemand sich fragt, warum man die Accounts auf einmal von einer der Finanzmetropolen, also man hätte es ja an irgendwie Hongkong, Singapur oder Taipei oder was weiß ich, haben können, aber stattdessen hat man es irgendwo in die Philippinen verlegt. Das hätte man als Aufsichtsrat hinterfragen können, würde ich sagen. Oder als CEO.
Und was meinst du, was wird der Pairing, wird der jetzt dieses Jahr schon irgendwas leaken?
Der hat angekündigt, dass das im Herbst wahrscheinlich raus, also er arbeitet seit 11 Monaten daran und er will es im Herbst, glaubt er, dass er das rausbringen kann, Report dazu. Ich bin gespannt. Ich traue mich nicht vorher zu. Ich hatte eine Vermutung, aber nee, ich möchte lieber nicht äußern, weil, nee. Aber ich bin gespannt. Ich kann mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, was ist. Ich habe mich erst auch von diesen 3,5 verirren lassen. Dann würde es, wenn man an den Umsatz glaubt, dann könnte es eine mittelgroße deutsche Bank sein. Aber ich glaube nicht, dass das ist, ehrlich gesagt. Ich würde es eher von, wenn, dann würde ich es von einer ganz großen deutschen Bank erwarten.
Da ist der Umsatz einfach nicht groß genug.
Ja, der war ja zu groß.
Komm, red dich nicht raus. Sollen wir noch irgendwas schneiden?
Nee, hier wird nichts geschnitten. ich bin gespannt, was rauskommt. Aber wenn es 3,5 Mal größer als Wirecard sein soll, vom Ausmaß des Frauds, ich würde davon ausgehen, dass es was in der Finanzbranche wieder ist. Das wiederum schränkt den Kreis sehr stark ein, wenn es in Deutschland ist.
Ja, ich bin gespannt. Ich halte mich da raus. Ich bin gespannt, was da passiert. Ich habe auf jeden Fall jetzt nicht das Gefühl, dass so wahnsinnig viel mit irgendeiner Aktie aktuell gezockt wird, also mit einer deutschen. Das war ja bei Wirecard so ein bisschen das Gefühl, dass man Anfang des Jahres damals so das dachte, dass links und rechts echt viele irgendwas mit dieser Aktie machen. Da könnte ich jetzt aktuell nichts sagen. Also ich wüsste jetzt ja keine deutsche Aktie, bei der irgendwie sehr viel gehandelt wird.
Ja. Wenn man rausfinden würde, was woran der recherchiert, wäre das extrem. Ich habe so ein bisschen überlegt, woran man es rausfinden kann. Ob man Google Suchdaten auf einen Bezirk runterbrechen kann, in dem der wohnt oder sein Büro hat, sein Homeoffice.
Hast du seine ganzen Tweets nochmal gelesen?
Hat er irgendwelche? Ja, keine Clues drin. Aber es wäre extrem wertvoll, weil sagen, so oder so, ob das richtig oder falsch ist, man kann damit rechnen, dass die Aktie dann 10-12% verliert, sobald das publik wird erstmal.
Und wenn er Wahrheit hat, dann geht's auf null runter oder dann
gibt's. Das kommt drauf an. Also es gibt ja im Finanzsektor schon umstrittene Institute. Also die in vielen halbseidenen Sachen verstrickt sind und immer wieder auch Geldwäscheprobleme haben und so.
Ich will das gar nicht wissen, Pip. Behalt das bitte für dich. Wir haben eine E-Mail bekommen von Michael, der hat daraufhin gefragt, ob Xometry Inc. vielleicht das nächste fallende Unternehmen wäre und hat dich gebeten, mal reinzuschauen. Ich habe es mir oberflächlich angeschaut, wie alles, was ich mir so anschaue, und kann sagen, es ist ein Netzwerk. Es ist für mich so ganz einfach erklärt eigentlich 3D-Druck on Demand, also natürlich ein bisschen weiter. Man kann auch, also man, es ist ein Netzwerk von Produzenten, man kann eine 3D-Datei hochladen und dann bekommt man das Produkt geliefert. Das kann hauptsächlich maschinenbautechnische Sachen sein, also Metall und so. Und sieht eigentlich nach einem ganz coolen Marktplatzmodell aus.
Genau. Und er hatte, er hat nicht einfach nur gefragt, ob das nächste Wirecard ist. Das war, glaube ich, die Überschrift. Aber er hatte gesagt, die Firma ist Juni 2021 in die Börse gegangen, heißt Xometry oder Symbol ist XMTR, Xantippe, Martha, Theodor, Richard. Ist 2,3 Milliarden wert. Jetzt kamen die Zahlen raus, daraufhin ist der Kurs eingebrochen und die sind nicht profitabel. Pipapo, und der kennt sich in der Branche anscheinend auf und meint, das ist auch nicht das beste Produkt. Das wiederum kann ich nicht beurteilen, ob das jemand nutzen würde. Letztlich ist das, wie du sagst, das ist ein Marktplatz für Werkzeugteile. Also du willst eine Maschine, du willst selber mit einer Maschine etwas bauen und dann brauchst du Werkzeuge, also irgendwie Bohrköpfe oder irgendwelche Teile, die was machen, um deine Produktion anzupassen. Gleichzeitig will sich nicht jeder die komplette Fertigungsstrecke für diese Werkzeuge selber beschaffen. Deswegen bietet nach meinem Verständnis Xometry Zugang zu Produzenten, die diese Maschinen schon haben. Also irgendwie CNC-Fräsen, 3D-Printer, Spritzgussmaschinen, Sheet Metal, also was ist das? Ja. Dünn mit Schichtmetall, Verbiegungen und sowas, was man da alles so machen kann, was effizient ist, sagen, wenn sich einer darauf spezialisiert und dann alle anderen dort herstellen lassen. Und man schickt da, wie hast du das genannt, dein Modell oder also dein CAD-Modell, Computer Aided Design oder System, hin. Genau. Und dann wird das Mikrometer genau so produziert. Das ist die Idee. Und vom Geschäftsmodell finde ich es eigentlich total sinnvoll. Also das ist genau, was der Markt braucht. Im Moment musste man wahrscheinlich ewig dazu rumtelefonieren, wer Ressourcen hat. Habt ihr so eine Maschine? Also du musst irgendwie alle Firmen kennen, die eine CNC-Fräse haben. Und sagen, warum man das nicht selber bauen will. CNC-Fräsen kosten zwischen 1/4 und 2 Millionen, je nachdem, wie komplex die sind. Also ich habe mir das angeschaut. Die Zahlen sind tatsächlich nicht super. Diese 3 Milliarden sind die inzwischen wert, US-Dollar. Das entspricht ungefähr dem 18,5-fachen des Umsatzes. Das ist natürlich sportlich, aber andererseits für einen Marktplatz, B2B-Marktplatz, jetzt auch nicht vollkommen absurd. Der Umsatz wächst mit 45%. Das ist nicht super, aber okay. Und man verliert noch 20% Operating Margin. Quasi auf einem relativ niedrigen Niveau. Revenue auf letzten 12 Monaten 175 Millionen US-Dollar ungefähr. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das nächste Wirecard ist. Das ist, also man muss auch mal, warum Wirecard skandalös oder ist oder auf Null gegangen ist oder fast auf Null eingebrochen ist, ist ja, weil es Fraud ist, wahrscheinlich, also vermutlich oder wie sagt man, mutmaßlich Geldwäsche da passiert ist, etc. Also das würde ich jetzt bei der Firma hier niemals unterstellen. Was man sagen kann, ist, dass sie dafür, dass sie 20% verliert, noch ein bisschen zu langsam wächst. In der Rule of 40 ist sie nicht drin. Man kann Rule of 40, glaube ich, schon auf einen Marktplatz anwenden, weil du eine sehr hohe Grossmarge oder Rohmarge normalerweise beim Marktplatz hast. Andererseits, wenn die ihren Umsatz jetzt verdoppeln, dann sind die wahrscheinlich auch profitabel oder haben die Möglichkeit, profitabel zu sein. Von daher, ich fühle mich nicht genötigt, da zu investieren, aber und ich finde das Sales Multiple von 18,5 auch ein bisschen hoch, aber das ist jetzt weit davon entfernt, irgendwie mit Wirecard vergleichbar zu sein. Glaube ich, sei denn, man hat irgendwelche andere Informationen, dass da irgendwas geschön frisiert oder aufgebläht ist, aber dann habe ich keine Anhaltspunkte für. Vielleicht ist es leicht überbewertet. Ich gucke mal kurz, wie sich die Aktien entwickelt hat in der Vergangenheit, aber also ist ja jetzt erst seit Juni am Markt.
Ich habe auf der Webseite ein bisschen rumgeklickt und was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, war, dass die Anzahl der Fertigungspartner unterschiedlich war. Also irgendwo steht, vielleicht ist es auch einfach falsch beschrieben, irgendwann steht 1200 Hersteller aus Europa, dann steht irgendwann 4000 Fertigungspartner und irgendwann steht 6000 Fertigungspartner.
Ja, das ist ein bisschen...
Das war das Einzige, wo ich so gedacht habe, okay, wie viele Leute haben die? Und aber die andere Sache, die ich spannend fand, war, die haben, also Cherry Ventures, hier der VC aus Berlin, die sind da investiert oder halten Aktien, wahrscheinlich noch, weil die irgendwann mal Shift für 55 Millionen, Shift verkauft haben, ja. Während 55 Millionen geraced wurde in Series D. Das war Ende 2019.
Ja, das muss man sagen. Also Xometry hat schon 2 oder 3 Konkurrenten aufgerollt. Also das könnte man jetzt auch als Zeichen dafür sehen, dass es vielleicht nicht perfekt funktioniert. Und man andererseits, vielleicht sehen sie auch ihre...
Das war Marktkonsolidierung.
Genau. Vielleicht sehen sie einfach ihre Riesenbewertung und denken, der schnellste Weg, profitabel zu werden, ist, die Konkurrenz aufkaufen, weil wir durch den Börsengang irgendwie oder durch die vorherigen VC-Runden die höchste Bewertung haben. Von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass das Modell funktioniert. Also der Markt braucht das. Bei den Umsätzen, die sie schon haben, kann man, glaube ich, davon sprechen, dass man Product-Market-Fit hat. Wie gesagt, es könnte schneller wachsen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen mit jetzt Supply Chain Problemen zu tun hatte oder ob man vielleicht deswegen hätte noch schneller wachsen müssen, aber wie gesagt, das nächste Wirecard sehe ich da nicht und ich würde jetzt nicht dagegen wetten.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass der Markt in 10 oder 20 Jahren wesentlich interessanter noch ist. wenn du dann noch mehr Sachen reparieren musst, wenn du irgendwie...
Ja, es gibt eine Gefahr, glaube ich, und bei so machine-related Sachen insgesamt, inklusive aller Marktplätze, dass in Europa oder gerade in Deutschland, dann, was ist der größte Abnehmer solcher Dienste, logischerweise? Also du willst Metallbearbeitungsmaschinen, ja, Mittelstand wahrscheinlich, genau. Und was bauen die typischerweise?
Ach so, Autos, dass du die Autos eh nicht mehr hier herstellst.
Genau, Autos sind Autozulieferer letztlich so. Und diese ganzen Werkzeugmaschinen, also die sagen, mit Metall bearbeiten, oder auch mit anderen Materialien, aber wo es letztlich darum geht, Metall, zum Beispiel Gearboxes, Getriebe. Da hast du unheimlich viele bewegliche Teile drin aus Metall. Nach meinem Verständnis zumindest, ich bin jetzt nicht ein Ingenieur. Und die alle zu bauen, dafür brauchst du unheimlich viele Werkzeugmaschinen und so andere CNC-Fräsen etc. etc. Und wenn du jetzt elektrische Autos hast, die bekanntermaßen irgendwie nur ein Drittel oder ein Viertel der Teile haben, plus dass immer mehr irgendwie im so Molding, also Spritzgussverfahren und Biegeverfahren hergestellt wird, plus unter 3D-Druck, dann wird die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen insgesamt wahrscheinlich sinken, würde ich vermuten. Es sei denn, wir stellen irgendwas anderes Neues her, wo man wieder ganz viel davon braucht. Aber ich würde vermuten, dass zumindest die Maschinen, die typischerweise von Automobilzulieferern und der Automobilindustrie abgenommen werden, immer weniger verkauft werden in Zukunft. Das wäre dann wiederum kompliziert für deutsche Maschinenbauer wie irgendwie Trumpf, die machen Laser. Schnittmaschinen für Alu und ein paar andere. Aber die sind größtenteils nicht börsennotiert. Glaube ich, sind viele Mittelständler tatsächlich, die sowas bauen.
Auf der anderen Seite hätten die dann neue Jobs. Könnten dann dort rüber sich neue Sachen bauen oder verkaufen.
Ja, aber denn der Gesamtmarkt schrumpft. Also wenn du einfach weniger Teile brauchst so für ein Auto, weil weißt du, wie so ein Tesla aussieht.
Eine Batterie und genau. Computer.
Ein bisschen gemoldetes Plastik, also gespritztes Plaster, geformtes drin, Karosserie außenrum und eine Batterie unten drunter.
Das wäre mal ein guter PR-Stunt für die oder Marketing-Stunt. Die sollten sich selbst mal ein Elektroauto über das Ding bauen. Oder ein Auto. Über die Plattform.
Aus die ganzen Einzelteile waren das bestellen?
Ja.
Ja, es sind ja hochspezialisierte, also wenn du 5000 Türen oder 20.000 Türen spritzen lassen willst, dann gehst du ja wiederum direkt zu einem Hersteller. Ich glaube, das hier ist eher für, du willst ein Teil für eine Fräse oder du willst eine Form für eine Spritzgussmaschine bauen, um dann selber zu produzieren damit, nach meinem Verständnis. Aber
ich hätte gerne zusammengestellt, wie ich mir das Automatikgetriebe selbst zusammenstellen kann dort.
Wofür brauchst du dann noch Automatikgetriebe? Ist doch stufenlos im Elektroauto. Ach so, du fährst ja noch einen SUV-Verbrenner. Entschuldigung, habe ich vergessen. Wie geht's dem übrigens? Was macht die Werkstattauktion?
Der wird immer noch repariert.
Seit wie vielen Wochen?
Seit 8, 9 Wochen. Also, um es kurz zu erklären, ich habe gedacht, ich mache eine finanziell sinnvolle Investition und kaufe ein gebrauchtes Auto. Dieses Auto schluckt jetzt so viel Kosten in einem halben Jahr, dass es mir jetzt zweimal kaufen
kann. E-Autos sind übrigens auch wartungsärmer, habe ich mir sagen lassen.
Ja, ich weiß, es ist vollkommen Sinn. Ein E-Auto wäre super, wenn ich einen Platz hätte, wo ich es laden könnte und wenn ich damit 600 Kilometer in einem
Du kannst ja mal mit Frank Thielen reden, ob er dir auch einen Tesla-Sponsoring-Vertrag verschaffen kann. Der scheint da Kontakte zu haben, dass man Ambassador wird.
So, hier wieder Haken dran, Frank auch erwähnt. Julian fragt, einer unserer Hörer, Julian, ich glaube, ich weiß, welcher Julian es ist. Schön, dass du uns immer noch hörst. Er meinte, er hätte Schwierigkeiten mit den Total Addressable Market, die Kernzahl von Katie Wood, zu berechnen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Aber also er fängt von oben nach unten an, schaut sich die Bevölkerung des Landes an, dann nimmt er die Gruppen raus, die nicht dazugehören, also Kinder, Location außerhalb vom Liefergebiet und schaut sich zusätzlich vergleichbare Modelle an. Und das, was dann übrig bleibt, wäre für ihn der TAM. Seine Frage ist, ob da noch ein besserer Weg wäre.
Das ist
Also
auf jeden Fall ein gängiger Weg. Also TAM ist, wie du schon gesagt hast, Total Addressable Market oder adressierbarer Markt oder einfach die total, die absolute Marktgröße, sondern die man, der man sich widmet. Dann gibt es noch so Unterkategorien irgendwie Serviceable Market oder sagen wir, die man auch wirklich bedienen kann. Aber hast du eine andere Idee?
Naja, du kannst von oben nach unten und von unten nach oben gehen.
Wie würde von unten nach oben aussehen?
Du würdest dir angucken, wie viele Kunden du wahrscheinlich so haben könntest. Von oben nach unten würde sagen, in Deutschland leben so und so viele Leute und ich verkaufe Mode an alle zwischen 30 und 50 und alle Frauen und deswegen sind es so und so viel. Mhm. Und dann rechne ich noch ab, ich mache es nur online, deswegen ist E-Commerce, keine Ahnung, 5%, 10%, 20%. Mhm. Von unten nach oben
würdest du wahrscheinlich von den Unit Economics sozusagen hochrechnen, dann sagen, wie viele Leute erreichst du schon, kannst du erreichen, sind in deiner Serviceable Area etc.
Ja, aber wie würdest du es hochrechnen? Würdest du sagen, ich kann über, also mit so und so, würdest du vom Marketing ausgehen, dass du sagst, ich kann mir so und so viele Nutzer leisten und die kaufen?
Ja, da ist dann die, Gefahr, dass du ja nicht weißt, wo der, da ist ja, unter anderem deswegen ist es ja wichtig, weil ansonsten kannst du sagen, ich kann Kunden für 1 Euro akquirieren und verdiene 3 damit. Deswegen kann ich jetzt auf ewig Geld drucken. Aber genau, um zu wissen, wo das dann stockt, unter anderem deswegen möchte man auch wissen, wie groß der adressierbare Markt ist. Du kannst auch einfach dir den Incumbent-Produktmarkt nutzen. Also sagen wir mal, du willst, also jetzt für dieses Xometry kannst du halt sagen, wie viel wird im Moment über herkömmliche Wege für Werkzeugmaschinenproduktion ausgegeben oder Auftragsproduktion? Und das ist vielleicht eine verfügbare Zahl. Und dann kannst du sagen, davon sind so und so viel Prozent irgendwie on demand, ad hoc und in einer gewissen Größe und in Deutschland. Du kannst den Gesamtmarkt nehmen, wenn es da eine Zahl gibt, also so für sowas wie Transport oder Lebensmittel zum Beispiel. Da kannst du sagen, ich nehme was der Lebensmitteleinzelhandelsmarkt ist, ist in Deutschland sehr gut untersucht, wie groß der ist. Und dann sagst du, ich möchte daran, also entweder der Online-Shift ist so groß oder ich kann daran 10% des Gesamtumsatzes haben. Du musst natürlich bedenken, wer kann sich das Produkt leisten zum Beispiel. Also es macht jetzt nichts Sinn, mit irgendwie Kindern, Arbeitslosen, Rentnern, also wenn du ein Online-Produkt hast zum Beispiel für mittlere bis höhere Einkommen, dann macht es wahrscheinlich Sinn, ein paar der Rentner, die meisten Kinder, Arbeitslose etc. zu eliminieren. Also nicht zu eliminieren, sondern aus der Rechnung rauszunehmen. Du musst natürlich schauen, sagen, wo du lokal überhaupt verfügbar bist. Das könnte noch ein limitierender Faktor. Was ich machen würde und was viele auch machen, ist, dass du es triangulierst. Das heißt, du versuchst bewusst 3 verschiedene Approaches. Also du nimmst einmal die alte Lösung und wie schnell man die ablösen kann. Du nimmst ein Top-Down Approach und vielleicht noch irgendeine dritte Version. Und dann schaust du, dass du in allen Logiken auf die gleichen Zahlen kommst. Dadurch hast du immer so eigentlich schon die Richtung, oder du entdeckst die Fehler in den Modellen sehr schnell, wenn eine Zahl grundlegend anders ist als die anderen beiden. Dann ist das ein guter Reality-Check oder Plausibilitäts-Check für die Durchrechnung des adressierbaren Markts.
Siehst du TAM mittlerweile in allen Pitch-Decks, die du so bekommst?
Ja, yeah, das ist also bei erfahrenen Entrepreneuren oder auch den Leuten, die sich einfach schauen, wie ein Standard-Pitch-Deck aussieht, da ist die Marktgröße. Also du fängst ja mal irgendwie mit dem Problem an und die nächste Folge ist dann eigentlich schon die Marktgröße in der Regel. Also sagen, in einem 10-Seiten-Deck macht das typischerweise eine Seite aus, würde ich behaupten.
Und wie groß muss der TAM mindestens sein, damit das Startup ein Unicorn sein könnte?
Ja, so 50 bis 100 Millionen, würde ich sagen. Je nachdem auch, was das Modell da drauf ist. Wenn du ein SaaS-Modell hast, reichen 100 Millionen wahrscheinlich. Wenn du ein Handelsmodell hast, eher nicht. Ich lese das ehrlich gesagt nicht. Also ich finde es gut, wie Leute das herleiten, um zu verstehen, wie logisch die denken. Aber ich suche eigentlich nach Modellen, wo man intuitiv das Bauchgefühl hat, dass das Problem ist groß oder wichtig genug. Also wenn man lange durchrechnen muss, wie groß der Markt ist,
dann der Bauchinvestor, Pip.
Na, nee, das auch nicht. Aber ich finde das nicht die entscheidendste Größe. Wichtiger ist sozusagen, dass es bis dahin skalierbar ist. Also dass es ein venturefähiges Modell ist, also was Verluste in Kauf nehmen möchte, um schnell zu wachsen und einen relevanten Teil des Markts dadurch einnehmen kann oder der Erste in dem Markt sein kann, der ja groß wird.
Aber mit Shopify haben wir auch dieses Jahr schon gelernt, dass man seinen TAM einfach mal in einem Jahr verdoppeln kann.
Genau, daran erinnerst du dich, sehr gut. Genau, die haben wir die TAM, den Total Addressable Market, als eine Slide in ihrer Investor-Präsentation. Und der ändert sich tatsächlich jedes Jahr. Also sie werden immer optimistischer, was den Gesamtmarkt angeht. Stützen das aber auf eine Unternehmensberatung, die ihnen das offensichtlich immer so anliefert.
Ja, wer das nochmal nachhören möchte, Folge 44. Die haben damals gesagt, sie also von 78 Milliarden auf 153 Milliarden.
Das war sportlich.
Schon mal Sport, aber gut, Corona, ne? Rückenwind und so, E-Commerce. Dennis hat gefragt, ob wir ihm helfen könnten, einen kleinen E-Commerce-Player, ein kleines E-Commerce-Unternehmen zu bewerten, ohne dass er uns zu viel Infos gegeben hat. Er meinte, er ist am Überlegen, einen Konkurrenten zu kaufen. Die würden einstelligen Umsatz machen im Jahr, 20-30% Wachstum und hätten EBIT 20%. Reichen dir diese drei Aussagen, sollen wir mal sagen, 5 Millionen Umsatz?
Und das ist ein E-Commerce-Player, glaube ich, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe. Und 50% des Wachstums kommen durch, ist ein Corona-Sondereffekt, hat er, glaube ich, geschrieben. Oder so habe ich es verstanden. Aber wie auch immer, wir können es auch
vereinfachen. Also er hatte während Corona 50, aber eigentlich ist 20-30% Wachstum. Und das Produkt ist relativ austauschbar. Und der Markt relativ offline.
Mhm. Okay, und
vielleicht heißt Dennis auch David.
Trotzdem E-Commerce-Produkt. Also, kann man beschreiben, wie würde man das machen, wenn das deutlich mehr als 5 Millionen kosten würde? Dann kann man sich entweder wird einem das durch eine Investmentbank angetragen oder man kann auch als Buy-Side, also als Käufer, sich eine Investmentbank oder einen Corporate Finance Berater suchen, der einem hilft, das zu evaluieren. Und dann würde man eine Financial DD machen, also um die Bücher zu prüfen, dass das irgendwie mit Ernst & Young oder KPMG oder PwC oder was auch immer und vielleicht mit einer kleinen spezialisierten Unternehmensberatung eine Commercial Diligence. Das lohnt sich irgendwie, wenn die Umsätze vielleicht dreistellige Millionenbeträge oder hohe zweistellige sind.
Was kostet der ganze Spaß so?
Ich würde sagen Mitte sechsstellig. Inklusive aller, also wenn du so ein Buy-Side Investment Bank also und Commercial Diligence und Commercial Diligence und teure prostituierte Berater wie mich sagen bezahlst, dann wird das insgesamt eine solide sechsstellige Summe, glaube ich. Deswegen lohnt sich das eben dann auch nur bei entsprechenden großen Transaktionen. Das kannst du jetzt alles bei dem Kleinen nicht leisten. Das heißt, wie kann man sich da ranwagen? Also es gibt, was man vielleicht grob machen kann, ist so ein Ertragswert- oder Discounted Cashflow-Verfahren. Das kann man googeln, wie das geht. Letztlich geht es dabei darum, die zukünftigen Gewinne zu prognostizieren in der Excel-Tabelle und dann gegen die Kapitalkosten abzuzinsen, also mit dem Marktzins, um zu sehen, was ist mir die Zahl. Also dabei gehe ich dann eben davon aus, dass dieses Modell für immer so funktioniert und wächst. Also man muss da gewisse Annahmen rein, wenn man weiß, der Markt bricht in 10 Jahren zusammen oder das Wachstum stagniert oder wird langsamer oder könnte sich nochmal beschleunigen, dann schreibt man das mit in das Modell so rein oder dass die Marketingkosten steigen oder wie auch immer. Oder dass man den Gründer, der bisher günstig oder umsonst war, dass man dann einen Geschäftsführer einstellen muss, dann muss man das in die Kosten reinnehmen, etc. etc. Dann baut man sich so ein Modell, da bleibt am Ende halt irgendwie EBIT oder Cashflow übrig und dann diskontiere ich diesen Cashflow und bekomme einfach einen Wert daraus und das ist dann der risikoadjustierte und Kapitalmarktzinsadjustierte Barwert der Unternehmung, sozusagen, wenn ich sie heute kaufen würde. Oder also eigentlich ist der Barwert des Zahlungsstroms, den ich heute habe. Ansonsten, es gibt eigentlich immer sogenannte Vergleichsmultiples. Also ich schaue mir ein sehr ähnliches Business an. Das kann ein börsennotiertes Business sein oder ein privates, was zuletzt verkauft. Das ist zum Beispiel was dann typischerweise Investmentbanken, zum Beispiel Banken machen, dass sie halt die letzten Deals recherchieren oder irgendwo erkennen. Oder das können auch die Beratung teilweise, dass sie dann sagen, der Konkurrent so und so wurde für 20 mal EBIT verkauft, der Konkurrent so und so für 17 und der andere für 21 und deswegen würden wir das hier mit 19 preisen oder so. Und ach so, das Multiple richtet sich in der Regel nach der CAGR, also der Wachstumsgeschwindigkeit der letzten 5 Jahre und der erwarteten Wachstumsgeschwindigkeit der nächsten 5 Jahre. Danach richtet sich so ein bisschen das EBIT oder Umsatzmultiple, was man zahlen will. Also je schneller man wächst, desto höher ist das Multiple, weil sich bei einem Discounted Cashflow bei hohem Wachstum natürlich ein höherer Barwert entwickeln würde. Sozusagen. Deswegen muss ein Growth Multiple immer höher sein, als würden die jetzt nur 10% wachsen und 20% EBIT-Marge haben, dann würde man das vielleicht für, wobei wenn es E-Commerce, sagen wir, das ist ein D2C oder Amazon-Händler, dann würde man vielleicht nur 2-3 Jahre Umsatz dafür zahlen, wenn überhaupt, nee, Umsatz, ja, nicht mal. Das ist zum Beispiel die Frage, ne? Gibt's, wenn das E-Commerce ist, kann man sich so ein paar Thrasio oder Razer Letter of Intents irgendwo holen von Bekannten, die man vergleichbar sich anschauen kann. Die Frage ist dann aber auch, warum wurde es noch nicht gekauft von denen? Ist das ein Geheimtipp? Hat man, also ist man der einzig Doofe oder hat man als Erster was gefunden? Das muss man sich auch immer fragen. Und dann muss man natürlich noch einpreisen, sieht man echte Synergien, Vorteile in der Monetarisierung oder hat man gemeinsame Kunden, an die man sofort mehr verkaufen kann? Dazu fehlt jetzt das Geschäftsmodell, um es zu beurteilen. Aber ich habe.
Er hat schon geschrieben, um Netzwerkeffekte zu realisieren.
Genau, dann kann man das noch einpreisen, dass dann vielleicht entweder die Grossmargin oder die EBIT-Marge sich nochmal verbessert am Ende dadurch. Oder eben, dass man auch Kostensynergien hat, dass man braucht dann ja keine doppelte Buchhaltung. Das ist ja wie Thrasio oder Razer funktioniert, dass man sagt, wir brauchen jetzt keine doppelte Buchhaltung in zwei Unternehmen. Wenn wir immer mehr dazu kaufen, können wir einen Teil der Gemeinkosten einsparen, also Legal, Buchhaltung, HR zum Beispiel oder Quality Assurance vor Ort in China beim Hersteller. Genau, ich habe zum Beispiel
Dennis muss jetzt morgen Angebot machen. Also das Ding macht 5 Millionen Umsatz, 20-30% Wachstum, 20% EBIT. Was würdest du sagen? Was soll da für ein Angebot machen?
Ich wollte dich gerade fragen, wie hoch der Gewinn denn pro Jahr ist dann, aber du willst ja mal nicht live rechnen. Also er wirft 1 Million ab an Gewinn dann im Jahr. So, und die steigt dann aber um 20% jedes Jahr, habe ich verstanden. Es kommt wirklich aufs Modell an. Das ist, also wenn es ein Amazon-Händler ist, würde ich wahrscheinlich keine 6-mal EBIT zahlen. Wenn es eine echte D2C-Marke ist, die wächst und irgendwie differenziert ist ein bisschen, dann kann man vielleicht auch 10-12-mal EBIT dafür zahlen. Wobei es halt so klein ist, dass kommt auch ein bisschen drauf noch an, sagen, was für Synergieeffekte man hat. Wenn sie scheinen im gleichen Markt zu sein.
Du hättest Anwalt werden können. Du gibst echt
keine Antwort. Ja, das ist doch vollkommen klar, dass man sowas nicht beantworten kann. Also, aber das sind die Fragen, die man sich stellen muss. Und also die einfachste Erklärung ist, das ist ein Markt und da dominieren die Erwartungen. Also es geht auch um Angebot und Nachfrage. Wenn es Konkurrenz gibt, so dann bestellt der Verkäufer mehr oder weniger einen Preis oder kann einen kompetitiven Prozess machen, wo er irgendwie 3 Leute einen Umschlag abgeben lässt und dann nimmt den, wo das Höchste draufsteht. Wenn es keine Nachfrage gibt, dann kann er auch einfach mit einem irgendwie aus seiner Sicht fairen Gebot reingehen. Idealerweise verbessert sich der Preis im Nachhinein dadurch, dass er halt seine Synergien hebt. Also ich hatte zum Beispiel mal ein Revenue eingekauft von einem Konkurrenten, also deren Website gekauft und ich wusste, dass ich besser monetarisieren kann, also im Zweifel bis zu doppelt so gut, weil ich irgendwie bessere Deals hatte. Gleichzeitig wusste ich, dass ein paar Kosten wegfallen. Und dann kannst du, wenn das Ursprungsmultiple vielleicht 10-mal EBIT war, verbessert sich das im Nachhinein nochmal. Also dann kaufst du effektiv. Doppelte Monetarisierung würde heißen, du halbierst das Multiple, dann wären es noch 5. Dann noch ein paar Kosten raus, dann hast du es für 4-mal EBIT gekauft und dann ist es auf einmal ein sehr guter Deal. Also das muss man sich auch alles stellen, die Frage. Bessere Antwort gibt es, glaube ich, nicht. Sagen ohne den konkreten Case. Er kann es ja privat nochmal den Case schicken, dann vielleicht finden wir eine bessere Antwort drauf. Aber dann sage ich lieber nicht machen. Im Zweifel sage ich dann immer, lass, mach das nicht. Aber
oder ich habe mal einen Käufer. Wie wir denn
oder ich kaufe schätzen lässt. Genau. Nein, nee, Quatsch. Genau. Ich bin mir sowas nicht ganz bein. Achso, und es gibt einen KMU-Rechner. Es gibt KMU-Rechner.de. Da kann man das so für Familienunternehmen und so mittelgroße Unternehmen auch mit einem relativ einfachen Prozess mal durchgehen, was da so, da sieht man ganz gut, was die wertbildenden Faktoren sind und findet vielleicht eine Indikation. Also, oder man findet eine Ankersumme, über die man sich dann zusammen unterhalten kann. Man kann ja trotzdem sagen, man möchte das nicht zahlen, weil, und deswegen möchte man 20% weniger zahlen, aber dann hat man einen ersten Richtwert. Und es gibt Beratung, Banken, die einem dabei helfen. Also es ist jetzt, gibt ja auch wir wollen jetzt auch keine privaten, keine professionellen Beratungsdienstleistungen bringen.
Auf keinen Fall. Du warst die Tage wieder fleißig, also wahrscheinlich zwischen gestern und heute, und hast auf doppelgänger.io/sheet, wie das Google Sheet, die SEA Group eingetragen. Und du führst uns gleich wieder durch die ganzen Zahlen hier. Ich sehe hier fast 180% Wachstum.
Das Lustige ist, ich sehe schon Leute im Sheet. Als wir versuchen die Hörer jetzt am Dienstagabend im Sheet zu gucken, über welche Aktien wir sprechen, um die dann schnell zu kaufen. Das ist ganz lustig. Es gibt ja eigentlich keinen Grund, jetzt in dem Sheet zu sein gerade. Na gut. Genau, die SEA Group, das ist eine E-Commerce, Gaming und Fintech Holding aus Südostasien. Hat reported, wie wir es angekündigt haben. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was wir gesagt haben, aber ich glaube, ich habe prognostiziert, es wäre cool, wenn sie über 1 Milliarde Umsatz kommen. Dass das wahrscheinlich positiv aufgenommen wird, aber dass es auch schwer wird. Über 2 Milliarden war es. Und das haben sie klar überschritten, sowas. 1 Milliarde war jetzt nur der Entertainment-Umsatz und der E-Commerce-Umsatz. Also ich habe gesagt, sie müssen 2 Milliarden schaffen. Sie haben 2,3 oder 2,28 Milliarden geschafft.
Ja, du hast gesagt, sie müssten über 100% schaffen.
Da sind sie well above.
Hat Thomas geschrieben. Genau.
Genau, ich habe auch gesagt, sie kommen an die 2 Milliarden ran, oder?
Ja.
Also, aber ich habe es auf jeden Fall unterschätzt. Das Besondere ist, sie konnten, also sie sind im Vorquartal um 147% gewachsen im Vergleich zum Vorjahr. Und sie sind jetzt, haben das Wachstum weiter beschleunigt. So, wer sich fragt, wie kann das sein in Corona-Öffnungsquartal? Dazu muss man sagen, dass nach meinem Verständnis in Südostasien immer noch ein brutaler Lockdown oder Shutdown gerade ist. Also die Leute sind, die meisten Länder fahren eine Null-Covid-Strategie, also versuchen es wirklich zu minimalisieren, den Impact. Und die Leute sind letztlich zu Hause eingeschlossen. Und das hilft wahrscheinlich dem E-Commerce- und Gaming-Geschäft oder Digital-Entertainment-Geschäft von SEA. Garena oder Games Arena heißt das Entertainment-Produkt. Das E-Commerce-Produkt heißt Shopee, ist neben Lazada eine der zwei großen Plattformen. Das ist übrigens mein Hauptärgernis immer noch. Ich habe heute mit jemandem geredet aus der Region. Ich habe damals, also als SEA an die Börse gegangen ist, glaube 2016 oder so, zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, gerade noch für Lazada, also Alibaba, gearbeitet und danach für einen anderen relevanten Player in dem Markt und habe Shopee immer als Konkurrent gekannt, aber nicht gewusst, dass die unter der SEA Holding an die Börse gehen. Und rat mal, also die Aktie ist heute auf All-Time High, knapp über $300. Rat mal, was der IPO-Preis war?
Fünf.
15, ja. Also wäre es verzwanzigfacht. Ja. Und hätte ich das gewusst, also dass die schnell wachsen, hätte man damals sehen können, dass die ein relevanter Player werden. Ja, das war echt dumm, dass ich das verpeilt habe. Aber man kann sich nicht um alles kümmern. Genau, so, zu den Zahlen zurück. 159% Wachstum im Gesamtrevenue, davon das Digital Entertainment Gaming 167%, E-Commerce, das ist Shopee, 174% und Sale of Goods and Services, das, also sie weisen das jetzt nicht nach den richtigen Segmenten, wie ich sie genannt habe, gerade aus, ist 92% und das wächst nicht ganz so schnell. Dafür das E-Commerce-Geschäft umso schneller.
Ist das dann Marktplatz und Produkte, die sie auf Lager haben?
Genau, hauptsächlich Marktplatz. Die Gross Margin hat sich verbessert, was immer gut ist beim Handelsgeschäft. Und das Operating, also der Verlust, der bleibt so bei -330 Millionen im Quartal. Unter anderem aber auch, oder sagen Sie, die Adjusted EBITDA Marge ist deutlich kleiner, das ist nur -1%. Der Operating Loss wäre -15%. Der verbessert, also alle Kennzahlen, die Gross Margin, der Rohgewinn verbessert sich, die Operating Margin verbessert sich, also nach allen Kosten, und das adjustierte EBITDA, also bereinigt um Sondereffekte und Stock-Based Compensation, also Aktienoptionen, geht zwar zum Vorquartal ins Minus, es verbessert sich genau genommen nicht, aber es bleibt sozusagen bei einer schwarzen oder leicht roten Null. Dafür wächst man aber brutal. Also es wäre auch doof, jetzt auch noch profitabel zu werden eigentlich. Dann würde ich es ihnen sogar nachsehen, wenn sie noch mehr Geld rauspulvern, aber das ist schwer möglich wahrscheinlich, weil du ja auch gar nichts, du musst ja auch ein Produkt daran schaffen, fast eine Verdreifachung des Umsatzes oder des GMS. Wobei das GMV ist nur um 88% gewachsen. Das heißt, sie müssen mehr Take Rate rausholen aus dem E-Commerce oder doch mehr Eigengeschäft machen, aber das passt nicht zu den Cost of Goods und Sale. Komisch. Die Orders sind um 127% gewachsen, die Bestellung. Da das GMV weniger wächst, würde es heißen, wie gesagt, entweder verkaufen sie mehr selber oder der Average Order Value sinkt. Was die Märkte begeistert hat, ich gucke mal kurz, wie die jetzt heute liegen. Sekunde. $308, also über 300, das ist fast All-Time High, 160 Milliarden. Und dann warum, also es sind plus 6% heute. Grund dafür, die sind heute Morgen rausgekommen in den Zahlen, Grund dafür, dass auch der Outlook angehoben wird. Also sie sagen, übers Jahr wird sich, haben sie ihre Prognosen nochmal nach oben angepasst, glauben, dass sie schneller wachsen als zuvor gedacht. Und das ist natürlich immer, was Analysten dann überrascht oder was die Märkte sehr freut, wenn jemand sagt, wir übertreffen unsere eigenen Erwartungen und in dem Fall auch die der anderen. Und deswegen ist die Aktie leicht im Plus, ist unheimlich hoch bewertet, aber wie gesagt, bei 160% Wachstum ist auch schwer, einen fairen Preis zu finden. So, das, solange das so brummt und man da auch Marktanteile gewinnt. Top-Aktie. 60% im Plus dieses Jahr. Das ist einer meiner Verdoppler-Kandidaten gewesen, richtig? Ja. Ja. Könnte man schaffen. Aber es wird eben schwer, weil es, also ich bin auch nur so sehr spät eingestiegen. Es ist unheimlich hoch bewertet.
Bei $30 oder bei wann?
Nee, wenn ich 60% plus bin, muss ich bei 160 oder 170 reingegangen sein, Sekunde. Quatsch.
Ich wollte noch ein bisschen da Salz in die Wunde von damals, ja. Bei 15.
Kann auch gut sein, ich kann mir gut vorstellen, dass die nochmal ins Minus dreht. Einfach weil sie, also wenn du einen Crash hast, würde die sehr schnell, glaube ich, ein Drittel verlieren. Ja, sie ist also aus.
Ja, und weil du dir sehr sicher bist.
Ja, ich bin mir sicher, dass es ein geiles Business ist, aber es ist auch bewertet wie ein sehr, sehr geiles Business. Also das Sales Multiple, oh Gott. Das Sales Multiple ist 30. Zum Vergleich, Amazon, Sekunde, es müsste bei 4,5 oder so sein, aber jetzt muss man sagen, SEA hat eben auch Digital Revenue und Fintech, das bei Amazon. Amazon ist sogar nur noch 3,7 Sales Multiple, krass.
Die Amazon-Aktie macht schlechte Laune.
Man kann es halt nicht einfach nur wie ein E-Commerce-Marktplatz bewerten, weil es eben die Hälfte des Business digitale Gaming-Revenue oder Entertainment-Revenue sind, die natürlich eine viel bessere Gross-Margin haben. Plus die Fintech-Fantasie, die sagen, immer größer wird. Von daher weiß nicht, ob 30-fach Umsatz jetzt ein faires Multiple ist. Also alles sportlich bewertet. Aber ist, glaube ich, auch bei Cathie Wood und BIT Global mit drin. Auch absoluter Momentum-Stock, aber deswegen kann er eben auch sehr schnell wieder 3% verlieren, 30% verlieren bei einem Crash, glaube ich. Sekunde, ich schau mal. Wenn man sich die historische Performance anschaut, dann sieht man, dass die sehr sensitiv reagieren, auf die Zahlen anderer Unternehmen und so weiter. Ja, also es verliert, es war schon mal bei 272 und ist dann runtergegangen auf 200. Da hat es mal 50%, also 50 hat schon mehrmals echt 40% verloren, also muss man mögen.
Keine Aktie für schwache Nerven.
Nee, aber vielleicht ein gutes Langfrist-Investment. Also die Region boomt auf jeden Fall. Also du hast sehr hohe GDP-Wachstumsrate, sehr hohe Online-Durchdringung, viele sozusagen darunter liegende Rückenwinde, die den Gesamtmarkt treiben. Schwer da kein Wachstum hinzubekommen, sieht das in Asien eigentlich im E-Commerce.
Diese Woche haben wir noch Snowflake, Salesforce, Farfetched, Earnings. Von den dreien hast du
Farfetched
irgendeine Prediction?
Ich habe die Zahlen nicht genau angeguckt. Farfetched würde ich sagen, sieht man sehr gutes Wachstum, könnte sich aber verlangsamen, weil es müsste wieder Öffnung geben. Wobei die Russen und Chinesen travel noch nicht so viel. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die einzigen sind, die die Luxusboutiquen in Europa überfallen, aber plus, dass sie auch vor Ort sind, die Luxusboutiquen. Aber ich würde von einer, also die Wachstumsrate, also hier bei SEA ist es ja gestiegen, also es ist nochmal beschleunigt, akzeleriert das Wachstum. Ich glaube, dass Farfetch stark wächst, aber im Vergleich zum Vorquartal, Sekunde, jetzt gucke ich mir das Vorquartal mal an, bevor ich Quatsch erzähle. Also sie sind 46% gewachsen im Q1 gegenüber einem sehr starken 90% davor. Das war aber schon relativ wenig dann. Und das Q2 war 74%, also auch relativ stark, das Vergleichsquartal, mit dem wir jetzt vergleichen würden. Also sie müssen um die 50% kämpfen. 50% wären gut, glaube ich. Ich glaube, sie werden es aber nicht schaffen. Und das wären dann 50% von 360, wären plus 180, 540, stimmt das? Also so 540, 550 wären super. Ob die schaffen, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, sie verfehlen 550. Und das würde nicht reichen, wahrscheinlich, dass der Kurs stark positiv abschneidet. Aber ich kann mich irren. Sehr sicher bin ich nicht. Was hast du noch gesagt?
Salesforce und Snowflake. Snowflake ist ja einer auch deiner
Five-Picks. Ja, deswegen weiß ich auch, dass sie nicht reporten nächste Woche. Also es würde mich wundern, weil die haben die haben abweichendes Geschäftsjahr. Das heißt, sie können frühestens nächsten Monat reporten. Was kommt? Ist Grubhub kommt heute, glaube ich noch. Also Just Eat Takeaway müsste noch mit neuen Zahlen kommen heute. Salesforce würde ich sagen, wenn wir es mit so HubSpot vergleichen und so, die hatten jetzt zwei schwere Quartale Ende des letzten Jahres und ich würde sagen, beschleunigt sich wieder auf 25% plus. Vorquartal war 22,5, davor nur 20% zwei Quartale, also eher schlecht für Salesforce. Und die EBIT-Marge war auch runtergegangen. Ich würde vermuten, das Wachstum ist wieder auf 25% hoch und das EBIT geht wieder auf 17% oder so hoch. Und trotzdem ist das, glaube ich, schon eingepreist. Ob die jetzt stark positiv überraschen, glaube ich ja nicht. Dass sie, die fangen ja jetzt, Salesforce fängt mit dieser Videoplattform an, hast du das gesehen? So Netflix für Corporates, oder wenn man das sagen soll. Also kann man dann irgendwelche, also so Video Education, hast du das gesehen?
So eine, ja, Presse, kurz.
Udacity, Klon.
Generell, also sorry, Snowflake und Salesforce sind nächste Woche. Frage ist, ob die diese Woche noch irgendeine Kooperation oder irgendwas
releasen. Snowflake ist nächsten Monat, aber CRM wird, oder irre ich mich, aber...
Ich glaube, du irrst dich. Moment, ich verifiziere nochmal.
Kannst du parallel machen. Die Frage ist, warum baut Salesforce dieses Videomodul? Also sie glauben vielleicht, Education ist ein Riesenmarkt, das macht Sinn. Das erscheint sinnvoll, soll ich sagen. Plus, dass insbesondere, glaube ich, so Sales Reps lernen unheimlich viel mit Videos schon jetzt. Wenn du schaust, diese ganze Sales Coach Szene auf YouTube, das allein ist, wenn du die nur von YouTube runterholst, kostet es wahrscheinlich YouTube 100 Millionen Umsatz, den sich zu holen als Salesforce ist gar nicht so doof, glaube ich. Ja, du hast ja diese ganzen Grant Cardone und Chris Stelius, was weiß ich, was da für Sales Coaches gibt. Achso, und Dirk Kräuter und was weiß ich.
Ja, brauchst einen Peloton für Salesforce.
Genau. Ja, deswegen, also wenn du da exklusive Inhalte hinbekommst oder so Coachings, genau, du machst einen Peloton, dann ist es wie ein Coaching. Ah, pass auf, und du ersetzt, also du hast in einem Sales, also wenn es so ein richtiger Boiler Room ist, da ist ja auch mal so ein Sklaventreiber drin. Und das ist tatsächlich wie ein
Peloton. Kostenlos ein
Überleg Fahrrad. Mal, wie geil das
du
ist.
Du stellst dir einfach ein Fahrrad
der,
hin.
Der,
du sagst, hier, du kriegst das kostenlos, du wirst mit uns fit und kannst noch Sales machen.
Darf ich jetzt ein Fahrrad mitverkaufen, weiß ich nicht. Aber
Salesforce kauft.
Stell dir vor, du ersetzt den Boiler Room Whip, der die Leute da antreibt, durch so einen Videocoach, der die Leute gar nicht so schlecht. Also es wird eine Entertainment Company, dann Salesforce oder eine Content Company wie Peloton.
Ja, alle werden zu Content Companies. Ja.
Das ist ja halt nicht, die Frage ist, machen sie es als Marketing, um Leute noch mehr an die Marke Salesforce zu binden, gegen Pipedrive, gegen HubSpot? Oder ist es schon, dass das Stammgeschäft ein bisschen langsamer wächst? So, dann, also ich glaube, Salesforce ist schwer positiv zu überraschen. Also im Vergleich zu den Vorquartalen ja, im Vergleich insgesamt, was jetzt noch nicht eingepreist, also ich glaube, alle erwarten eine Verbesserung der Zahlen und deswegen ist es schon eingepreist. Deswegen bin ich eher skeptisch bei Salesforce, obwohl die Zahlen gut sein werden. Und ich zahle Salesforce weiterhin für eins der besten Basisinvestments zusammen mit Microsoft und Apple und so weiter. Und Snowflake sage ich dann was dazu in einem Monat, wenn die rankommen. Oder konntest du das
schon? Nächste Woche kommen die ran.
Also, oder Yahoo Finance ist falsch, aber ich glaube, sie sind nächste Woche Mittwoch dran.
Okay, dann wollen wir wetten? Fünfer Schneidwert? Oh, ich krieg meinen Wein zurück, den ich verloren habe. Ich krieg meinen Wein zurück, wenn ich recht habe.
Ich hoffe, der war mehr wert.
Wenn nicht, kriegst du doch, wenn nicht, kriegst du eine zweite Flasche dazu.
Ja, also bei mir Yahoo Finance Snowflake steht 25.
Okay. Bei mir im Kopf noch steht abweichendes Geschäft. Ja,
check jetzt mal.
Ich muss nicht checken, ich weiß es ja. Wir warten einfach den 25.8. ab, an dem du deine Erleuchtung bekommen wirst. Aber sozusagen für den Fall, dass es trotzdem tatsächlich schon kommt, kann ich mal kurz gucken, wie die performen werden. Die müssen über 100% wachsen, leider, was super schwer ist. Also Snowflake hat die letzten Quartale immer mit zwischen 110 und 120% gewachsen. Was sich langsam verlangsamt. Und gut wäre, wenn sie die 100 halten und vielleicht 105 schaffen. Damit wäre ich persönlich schon zufrieden. Die werden dadurch ein bisschen die Verluste von 200 Millionen auf ein bisschen weniger senken können. Aber das Wichtigste ist, weil Snowflake unheimlich hoch bewertet ist mit einem extrem hohen Sales Multiple, weil sie eine der am schnellst wachsenden SaaS-Firmen sind. Von 115 mal Sales. Damit sie nicht einbrechen, müssen sie 100% Wachstum schaffen. Wenn nicht, gibt es sofort Probleme. Weil sagen diese 115 mal Sales, sagen wir, erwarten, ihr haltet die Verdopplung weiter aufrecht. Und wenn die Verdopplung jedes Jahr wackelt, dann wackelt auch dieses Sales Multiple. Im Moment halbiert sich das Multiple, wenn man so will, jedes Jahr. Das ist gut. Wenn man unter 100% rutscht, Riesenproblem. Ist es auch schon eingepreist, glaube ich, dass dadurch eine mehr Profitabilität erreicht wird, beziehungsweise weniger Verluste in dem Fall. Deswegen toll wäre es, wenn sie über 110% landen. Aber ich glaube, es wird unheimlich schwer.
Ich habe noch bei Polywork gefragt, wie viel Sign-ups wir reingezogen haben. Was denkst du?
Wie kannst du das denn messen? Also hast du,
ich hab mit dem CEO gesprochen. Und
hast ganz Deutschland uns zu attribuieren lassen, oder?
Genau, er hat gecheckt, also seit dem Podcast von vor einer Woche haben wir über 1000 Sign-ups generiert.
Über 1000? Ja, hast du einen Kater-Link bekommen mit ESOP-Angebot?
Nee, noch nicht.
So, aber ihr seid jetzt Best Buddies?
Ja, so ein bisschen. Also es wird besser. Das nächste Mal sprechen wir vorher mit denen. Wir haben es jetzt, mit Clubhouse haben wir es ja überhaupt nicht geschafft, mit denen zu sprechen. Jetzt haben wir es ein bisschen geschafft. Es war ein sehr, sehr nettes
Telefonat. Aber der telefoniert sogar. Der hat sich der Zeit für dich.
Zoom-Call gestern. Der hat Zeit für mich. Ich bin sein bester Marketeer gewesen. Also bei 2000.
Und wollt ihr Feedback von dir haben? Hast du mal gesagt, dass ich null Engagement sehe und keinen Grund zurückzukommen?
Ja, er meinte, diese drogenabhängigen Social-Media-Leute, die möchte
er auch. Nee, sag mal, das ist doch interessant jetzt. Hat er irgendwas über Strategie gesagt oder hast du ihm Feedback gegeben?
Die große Geschichte ist halt, dass sie sagen, LinkedIn hat es verschlafen, zu wissen, was die Leute wirklich können und was die Leute wirklich wollen, und das wollen sie aufbauen. Und das ist ihre Mission, und damit haben sie die große Finanzierungsrunde gemacht und daran arbeiten sie. Also, dass sie wirklich wissen, an was können die Leute und wie können sie die Leute verbinden. Und sind ein sehr distributed Team, haben auch Designer in Berlin sitzen. Das
klingt
und so weiter.
Noch nicht so visionary jetzt.
Ja, aber also er macht einen sehr guten Eindruck, hat erzählt, er hat halt vorher sein Startup.
Das so gut ist, wenn sein, du sagst.
Ja gut, du hättest.
Seid ihr auf LinkedIn befreundet jetzt?
Auf LinkedIn nicht, ja. Auf Polywork. Da, wo die Zukunft sitzt. War ein gutes Telefonat und ich bin gespannt,
sind was, es ja 5, wie sie das bauen. 50% der DAOs. Also 50% ja. Inkrement, also 33% der DAOs, der Gesamt-DAOs jetzt. Und das ist ja unfassbar. Ja. Und raised er gleich Geld?
Kleiner Podcast. Naja, das habe ich natürlich nicht gefallen. Aber er hat meinen Call verschoben, weil er noch einen Investment-Call hatte. Deswegen gut möglich.
Kommt bestimmt, dass Tiger Global kommt sofort hinterhergestellt. Der hat die Andreessen-Runde gelesen und hat gesagt, wir preempten gleich die nächste Runde.
Ja, und hast du gesehen, Discord raised jetzt auf einer 15 Milliarden.
Hast du das auch gemacht?
Da ist meine Wette, die werden eine 100 Milliarden Firma.
Also ich meine, Discord ersetzt das Forum, das Internetforum eigentlich, oder?
Naja, ich glaube, dass die Zukunft schon zwischen Discord und Polywork liegt.
Aber wenn das Metaverse kommt, dann ist Discord doch schon wieder zu textlastig, oder?
Das war auch meine Frage war, ob er das Metaverse und Space Station einfach nur so genannt hat, um einmal Mark und einmal Bezos einen auszuwischen. Das fand er recht witzig, aber.
Hat dir nicht gesagt, was wirklich der Grund war? So, hast du einen Schnurrbart? Seit wann hast du einen Schnurrbart? Das fällt mir jetzt auf. Ist doch noch nicht Movember.
Das Licht. So, zu viel privates Talk hier.
Viel Spaß. Schenkelbesen ist privat oder was? Aber okay, also Discord raised auf 15 Milliarden. Du hast gesagt, aber warum wird es 100 Milliarden werden?
Ja, weil es einfach die Zukunft ist. Slack ist tot. Er hat auch, also was Peter auch gesagt hat und das.
Peter, seid ihr schon bei du?
Na klar, hier mit den Amerikanern immer. Sorry, André. Aber er meinte, ich habe erzählt, was wir für gute Erfahrungen mit unserer Discord-Community haben und dass das halt wirklich ein großer Mehrwert ist im Gegensatz zu LinkedIn. Und er meint, dass sein größtes Netzwerk, auf jeden Fall distributed, voll über Slack-Gruppen geht. Also ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, bei mir jetzt eher nicht, weil ich nicht so der große Slack-Fan bin. Aber ich sehe schon, dass die Zukunft irgendwie dahin geht und dass da Produkte drumherum gebaut werden. Und die jüngere Generation ist da ja schon drauf. Und wieso soll man noch WhatsApp nutzen, wenn alle auf Discord sind?
Discord als Messaging-App? Aber ich meine, sie holen auf jeden Fall die Nutzer sehr früh ab. Die Frage ist dann, was können sie darauf aufbauen und machen, um die Leute durch alle Lebensphasen. Aber dann wirst du auch mal ganz früh wieder durch so einen TikTok oder so abgelöst. Das ist halt auch wieder das Problem, oder?
Außer du bist in einer fetten Community, in der halt immer diskutiert wird. Also die Communities haben ja schon ein bisschen mehr
Stickiness. Und kann das noch verkaufen? Aber Microsoft hat schon einen Pass bekommen oder einen Korb, besser gesagt.
Ja, Microsoft hat einfach zu wenig geboten. Die haben für 26 Milliarden haben sie damals LinkedIn gekauft.
Das sind aber auch Professionals. Das ist ja klar, dass es doppelt so viel wert ist. Das ist
ja, weil alle einen
Anzug haben. Und da gibt es Subscription Review. Nicht, weil die Geld haben und nicht ihr Taschengeld. So. Wie viel Pay-Nutzer hat Discord? Weiß man das?
Keine Ahnung. Leider nicht.
Wie kommt man in die Doppelgänger-Discord-Community?
Doppelgänger.io/Discord.
Funktioniert der Link wieder? Sinne?
Bestimmt. Auf der Webseite funktioniert er.
Sehr gut. Dann wäre noch nicht drin. Wie viel haben wir? Wie viele Nutzer sind?
Über 2000.
Über 2000?
Ja, ich glaube in Deutschland.
Wie wird das bewertet? Wie viele Discord-Nutzer? Warte mal, wir haben ja die Bewertung erst mit 15 Milliarden. Ich weiß, du willst ins Bett und ich überziehe jetzt den Podcast mitmacht.
Ich muss mich rasieren.
Ein Schnörres. Ihr macht ihn echt mal weg. Dann hast du auch wieder, Discord-Nutzer. User heißt das. Sekunde. Steht nicht.
Sag mal, hast du dir die Haare gefärbt?
Was denn, grau oder was? Hä, wieso denn gefärbt? Weil das ein grauer Haarewitz? Dass dich nicht stresst und du keine grauen Haare bekommst? 300 Millionen Nutzer. Dann ist der Nutzer aber nur nicht viel wert. Oder?
Ja, wie Pip sagt, er hat auch noch kein Taschengeld. Also, falls ihr bis hierhin gehört habt, wir machen diesen Podcast ausschließlich, um Bewertungen auf iTunes zu sammeln. Deswegen würdet ihr uns einen sehr großen Gefallen tun, wenn ihr jetzt eine gute Bewertung schreibt. Und wie viel wert ist ein Discord-User?
Weil 300 Millionen, 15 Milliarden müsste 50 Euro sein, oder? 50 Dollar pro Nutzer.
Na gut, hättest du gedacht,
ich habe Premium-Emojis. Ich bin 120 Dollar im Jahr wert. Ich glaube, ich kostet 10 Euro im Monat oder so.
Dafür, ich bin kostenlos.
Ja, na mal sehen. Aber ich meine, man kann den Leuten auf jeden Fall mehr Geld aus der Tasche ziehen, glaube ich. Oder die größeren Server brauchen irgendwann auch, müssen wir irgendwann wieder bezahlen dafür?
Hoffentlich nicht. Gucken. Ist auf jeden Fall mit das größte Asset neben deiner Stimme, was wir hier mit dem Podcast gemacht haben. Und es hält. Also die Community ist immer noch super aktiv und es macht Spaß. Also in diesem Sinne, bis Samstag.
Er sagt nicht mehr tschö. Ich sag tschüss und das Sheet ist aktualisiert inklusive SEA-Group-Zahlen, wobei die noch nicht perfekt aufgesplittet sind in die einzelnen Segmente, aber das hilft. Bis zum nächsten Mal am Samstag.